Dankeschön. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir Sie ein wenig haben warten lassen, aber wir waren zusammen, haben wir uns getroffen eben im Büro, im früheren Büro unseres Verlegers Axel Springer, das man nur zu seltenen Augenblicken öffnen kann. Wir haben es heute geöffnet, weil wir diesen Besuch, den Arbeiter des Samariterbund und Herrn Geißler hier haben, und der Weg hierher hat dann doch ein bisschen gedauert. In diesem Jahr besteht der Hamburger Arbeiter-Samariter-Bund seit 100 Jahren. Das Jubiläum ist Anlass, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das Thema für dieses Gespräch ist heute ein für viele Menschen außerordentlich wichtiges. Es geht um die Solidarität der Generationen. Die Solidarität der Generationen, die es hoffentlich noch gibt und die es auch in Zukunft geben muss, weil sie dringend gebraucht wird. Zu uns sprechen wird heute ein Berufener, Dr. Heiner Geißler, den wir alle zumindest als ehemaligen Sozialminister kennen. Nachdem Heiner Geißler über seine großen Erfahrungen zu uns gesprochen hat, werden wir mit ihm unter der Moderation von Knut Fleckenstein, dem Geschäftsführer, Landesgeschäftsführer des ASB Hamburg, hier auf dem Podium diskutieren. Dabei sein werden der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Annen, herzlich willkommen auch für Sie, und Dr. Friedhelm Bartels, der Vorsitzende des ASB-Bundesverbands. Für mich ist es ein Bedürfnis und eine wichtige Aufgabe, das Thema Generationensolidarität, für das sich der ASB so engagiert, auch als wichtiges Thema für das Hamburger Abendblatt weiterzuentwickeln. Hören wir jetzt Frau Angelika Mertens, die Landesvorsitzende des ASB Hamburg. Frau Mertens.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Heil, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Also herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, die Sie uns hier in Ihrem Hause gewähren. Meine Damen und Herren, im Namen des Landesvorstandes des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hamburg möchte ich Sie herzlich begrüßen zur zweiten von insgesamt vier Veranstaltungen, zu der wir anlässlich unseres 100-jährigen Bestehens eingeladen haben. Der wahre Geburtstag ist erst im August, und so richtig 100 sind wir nur, wenn wir auch die Zeit zwischen 1933 und 45 mitzählen, in der die Nazis uns zwangen, alle ASB-Kolonnen aufzulösen und sämtliches Eigentum beschlagnahmt wurde. Der ASB Hamburg hat heute mehr als 65.000 Mitglieder, über 600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, ca. 850 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dazu kommen Zivildienstleistende und junge Menschen, die bei uns ihr freiwilliges soziales Jahr machen. Solidarität in der Krise mit Frage- und Ausrufungszeichen gleichzeitig ist vielleicht nicht unbedingt ein typisches Thema für ein schönes Jubiläum, freudiges Jubiläum, aber es ist angemessen in einer der reichsten Städte Europas, in Hamburg. Wir möchten in diesem Jubiläumsjahr mit den Entscheidungsträgern und den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt eine Diskussion darüber führen, was der Staat leisten muss und damit auch die Stadt, was der Staat kann, was er sollte und auch was die Gesellschaft leisten muss, leisten kann und leisten sollte. Und das führt natürlich zwangsläufig auch zu der Frage, was jeder Einzelne von uns dazu beisteuern kann, sollte und muss. Meine Damen und Herren, das Thema des heutigen Abends ist Generationensolidarität. Wir hätten es auch Generationengerechtigkeit nennen können. Es gibt Trendforscher, die sagen, dies werde das Schlüsselwort unserer Gesellschaft sein. 85% der Bevölkerung kenne diesen Begriff, häufig verkürzt auf die demografische Komponente. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem der demografische Wandel und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft nicht in den Medien thematisiert wird. Manche halten die Zuspitzung des Themas als, in Anführungsstrichen, Krieg der Generation eigentlich für eine Medienerfindung, weil er konkret nicht stattfindet, zumindest nicht in den Familien. Und die von Konfliktlinie, sagen viele, lief ja eher zwischen Arm und Reich. Oder es gibt Parallelgesellschaften und diese sind schon so ausgeprägt, dass man sich konkret mit den Generationen gar nicht mehr begegnet. Ich finde ja ein spannendes Thema und deshalb freue ich mich mit Herrn Heil, dass wir richtig gute Diskutanten gewonnen haben. Ich freue mich natürlich besonders, dass es uns gelungen ist, Dr. Geißler für den heutigen Abend zu gewinnen. Ich persönlich sage mal, er ist immer noch einer der profiliertesten Politiker, die wir in diesem Lande haben. Und ich begrüße natürlich auch mit großer Freude unseren neuen Bundesvorsitzenden. Dieser Platz war ja lange Zeit verwaist, Dr. Friedhelm Bartels, der einen Verband leitet mit über 1,3 Millionen Mitgliedern. Und ich glaube, da geht es eben wie mir. Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten Jahre mit dem ASB. Das wird eine spannende Zeit. Das wird auch, glaube ich, eine sehr europäische Zeit werden. Und wir haben uns ja in dem Jahr, wo wir beide, glaube ich, jetzt unterwegs sind, an der Spitze schon einigermaßen kennengelernt. Und ich setze viel Hoffnung in Sie. Und natürlich Nils Ahn, zu dem ich ja eine ganz besondere Beziehung habe, weil er ja mein direkter Nachfolger im Bundestag ist. Und ich persönlich bin da auch ein bisschen stolz, weil das ist nämlich ein richtiger Generationenwechsel. Vom Alter her könnte er mein Sohn sein. Und wir haben auch im Wahlkampf immer gescherzt, ob er sich gerade so eine Mutter wünschen würde, wäre ich mir nicht so sicher. Aber so einen Sohn könnte ich mir gut vorstellen. Die Moderation werden Menzo Heil, der Ihnen wohlbekannte Chefredakteur des Hamburger Abendblattes mit Sitz in Hamburg und wahrscheinlich auch zukünftig immer in Hamburg sein, und Knut Fleckenstein, von dem alle immer glauben, er ist irgendwie der Großaktionär vom ASB. Knut Fleckenstein ist der Geschäftsführer des ASB. Die beiden werden also die Moderation übernehmen. Ich freue mich auf einen spannenden Abend und danke für die Aufmerksamkeit.
Mache ich was falsch? Nein. Nee. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum ich gerne nach Hamburg gekommen bin, also vielleicht auch einen dritten. Hamburg als solches ist schon ein Grund, nicht gut. Aber ich habe mich gefreut, dass ich wieder einmal Menzo Heil getroffen habe, mit dem ich in den Bonner Zeiten durch das Siebengebirge gejoggt bin, und das waren immer nur gute Erinnerungen, die wir gehabt haben, wo wir nicht in allen Fragen übereinstimmten. Und natürlich der Hauptgrund, der Arbeiter-Samariter-Bund, 100 Jahre. Ich selber bin aus Nostalgiegründen, obwohl ich zeitlich gar nicht machen könnte, Vorsitzender einer Sozialstation, einer der größten Sozialstationen in der Pfalz, diese Aufgabe übernommen, weil als ich Sozialminister in Rheinland-Pfalz war, sind die Sozialstationen ins Leben gerufen worden und haben dann ihren Siegeszug durch ganz Deutschland angetreten. Und der Arbeiter-Samariter-Bund ist einer der wichtigen Träger. Ich war dieser Aufgabe der Altenpflege, der Krankenpflege, aber die Aufgaben haben sich erweitert. Sehr lesenswert, die Broschüren, die Sie gedruckt haben, aus denen die ganze Fülle der erweiterten Tätigkeit des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hamburg hervorgeht. neue Konzeptionen, betreutes Wohnen, neue Wohngemeinschaften, die Tagespflege, das Einbeziehen der Demenzkranken und vieles andere, was noch vor 20 oder 30 Jahren gar nicht selbstverständlich gewesen ist. Nun muss man sich ja daran erinnern, der Arbeiter-Samariter-Bund ist vor 100 Jahren gegründet worden als Hilfsorganisation der Arbeiter und der Arbeiterinnen, mehr der Arbeiter. Die Frauen der Arbeiter hatten auch nicht so die Rolle wie heute die Vertreter der Arbeitnehmerschaft immer klar machen wollen, sondern es war immer noch eine männlich dominierte Angelegenheit. Eine Hilfsorganisation, die eben deswegen notwendig war, weil trotz der Bismarckschen Sozialgesetzgebung in concreto, in der Wirklichkeit, dann, wenn Unglück in Familien eingetreten ist, wenn Krankheiten zugenommen haben, die Menschen auf Hilfe angewiesen gewesen sind. Es war eben eine Zeit, in der das Soziale noch nicht selbstverständlich war. Es hat ja lange Zeit gedauert. Der Papst Leo XIII. Hat im Jahre 1890 eine Enzyklika veröffentlicht, Rerum Novarum. Es war die Antwort der katholischen Kirche auf die alte soziale Frage. Also die Frage der Ausbeutung der Arbeiter, der Nachtarbeit der Frauen, der Kinderarbeit im Übergang von der Agrargesellschaft, vom feudalistischen System in die industrielle Revolution. Wenn die Katholiken ehrlich sind, dann werden sie zugeben, dass diese Enzyklika 42 Jahre zu spät kam. Denn im Jahre 1848 hatten zwei andere eine Enzyklika geschrieben, nämlich Karl Marx und Friedrich Engels, das Kommunistische Manifest. Ein Gespenst geht um in Europa. Und diese Enzyklika, die hatte nun allerdings eine globale, explosive Wirkung. Und sie konnte diese Wirkung deswegen haben, weil die damals Verantwortlichen, die politisch Verantwortlichen und die ökonomisch Verantwortlichen, die Fürsten, die Könige, die Unternehmer, diese alte soziale Frage noch nicht einmal im Ansatz begriffen hatten. Man hat damals genauso dahergeredet wie heute. Das werde alles, der Markt und die Kräfte des Kapitals werden diese Probleme lösen. Wir befinden uns heute in einer ähnlichen Situation. Diese explosive Wirkung hat dazu geführt, im Jahre 1848 und in darauffolgenden Jahren, dass es 140 Jahre gedauert hat, bis die letzten Fetzen dieses Gespenstes verschwunden sind, bis zum Jahre 1989. Und sie sind immer noch nicht ganz verschwunden. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir zu den Zeitgenossen gehören wollen, die Fehler immer zwei- oder dreimal machen, damit man sie besonders gut beherrscht. Denn heute befinden wir uns in einer vergleichbaren, sogar fast dramatischeren Situation, nämlich schon seit Jahrzehnten im Übergang von der Nationalökonomie zur globalen Ökonomie mit unglaublichen Verwerfungen und Folgen, die auch dazu geführt haben, dass die erfolgreichste Wirtschafts- und Sozialphilosophie, die Wirtschaftsgeschichte je gekannt hat, nämlich die soziale Marktwirtschaft, vor 60 Jahren im Zonenwirtschaftsrat mit einer Stimme Mehrheit durchgesetzt worden ist, heute nicht mehr gilt. Das hängt mit der Globalisierung zusammen. Die Globalisierung ist bedingt, wird bewirkt, dadurch, dass die Ökonomie sich löst von diesem nationalen Rahmen schon längst, die Unternehmen globalisieren. Die Ökonomie ist globalisiert, aber die Politik ist immer noch national organisiert. Die soziale Marktwirtschaft war deswegen so erfolgreich, weil sie eine geistige Kombination war zwischen dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule, nicht dem Neoliberalismus, sondern dem Ordoliberalismus. Das bringen die heutigen Liberalen vom Guido Westerwelle bis zu meinem Freund Friedrich Merz ständig durcheinander. Guido Westerwelle ist nicht mein Freund, er ist auch nicht mein Gegner. Nicht? Ich habe nichts gegen die Koalition mit der FDP gehabt, auch nicht als Generalsekretär der CDU. Wir haben da in den 80er Jahren entgegen der Propaganda der SPD heute ganz gut gearbeitet. Nicht wahr, bis die Wiedervereinigung kam, sonst hätten wir sie gar nicht so schlecht und recht finanzieren können. Nein, gegen diese Koalition hatte ich nichts einzuwenden, vom Prinzip her. Aber ich habe immer den Standpunkt vertreten als Generalsekretär, man kann nicht jeden Vorschlag der Liberalen übernehmen in der Koalition. Selbst wenn man die Koalition selber schätzt. Wenn ich meinen Hund liebe, muss ich nicht auch seine Flöhe lieben, sondern ich muss die Fähigkeit haben zu differenzieren. Das gilt natürlich heute genau so. Und ich komme nochmal zurück, worauf diese soziale Marktwirtschaft und der Erfolg zurückzuführen ist. Ein geistiges, ja man muss sagen, ethisches Bündnis zwischen dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, großer Professor, Genfer Professor, später Müller-Armack, dann politisch umgesetzt von Ludwig Erhard, ein Bündnis dieses Ordoliberalismus mit der katholischen Soziallehre, mit der evangelischen Sozialethik und den Ideen der Arbeiterbewegung, auch der Gewerkschaften. Und diese soziale Marktwirtschaft kannte keine Ausgrenzung. Das wichtigste Buch, das Ludwig Erhard geschrieben hat, trug den Titel Wohlstand für alle. Nicht für zwei Drittel oder vier Fünftel, sondern Wohlstand für alle. Und mit dem Slogan hat die CDU fast alle Wahlen gewonnen. Können Sie vielleicht auch wieder mal daran erinnern. Aber Sie können an dem Beispiel sehen, wie sich die Zeiten verändert haben. Stellen Sie sich mal vor, in Berlin käme jemand auf die Idee und würde sagen, also den nächsten Wahlkampf bestreiten wir mit dem Slogan Wohlstand für alle. Also in meiner Partei, aber auch in der SPD sehe ich die Leute schon, Köpfe schüttelnd, fast voller Verzweiflung, dann durch den Saal laufen würden und die Redakteure im Wirtschaftsteil unserer großen Zeitungen, die würden sich ja vor Lachen auf die Schenkel hauen, wie einer auf so eine Idee kommen kann. Wir reden vom Prekariat. Der Parteivorsitzende der SPD hat in einer schwachen Stunde mal davon geredet, dass es auch Millionen von Leuten gäbe, die könnten durch diese Decke gar nicht mehr durchstoßen und nach oben kommen. Dass wir uns also abfinden, tatsächlich, dass es Menschen gibt, die nicht mehr von der Not wegkommen, in der sie sich befinden. Das heißt, wir müssen uns klar machen, das Bewusstsein hat sich verändert bei uns. Und das schlägt sich natürlich nieder auf das, was Sie tun. Die Diskussion um die Pflegeversicherung zum Beispiel ist ein typisches Beispiel für das, was ich sage. Wenn man mal verfolgt, welche Vorschläge da nun kommen und wie darüber diskutiert wird, dann kann man eben relativ leicht erkennen, dass ein doch nicht unerheblicher Teil der Verantwortlichen gar nicht so überzeugt ist davon, dass man für diese Leute etwas tun müsste. Sie gehören zu den Hilflosesten in unserer Gesellschaft, die Pflegebedürftigen. Und das ist der Grund gewesen, warum damals mein Freund Norbert Blüm mit meiner Unterstützung als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, mit Unterstützung auch der anderen Parteien, diese fünfte Säule der Sozialversicherung aufgebaut hat, nämlich die Pflegeversicherung. Aber das wird längst nicht von allen in unserer Gesellschaft als eine große Tat angesehen, ganz im Gegenteil. Nicht, wird ununterbrochen argumentiert, das hätte man mal besser bleiben lassen, aus Kostengründen. Das ist allgemein weit verbreitet. Sie kennen vielleicht den Film Soylent Green mit Rex Harrison, als Journalist und Detektiv. Und der Hintergrund dieses Films ist eine große amerikanische Stadt. Und eines Tages sind die Stadtmütter und die Stadtväter bei der Analyse der Situation ihrer Stadt zu dem Ergebnis gekommen, ja, die Leute bei uns, die werden ja immer älter. Und zweitens, sie haben auch die Frechheit und leben immer länger. Das kann so nicht weitergehen. Also haben sie eine Firma beauftragt, nämlich die Firma Soylent Green, deswegen heißt der Film so, die eine Lösung, nicht wahr, dieses Problems herbeiführen sollte. Die Lösung bestand darin, dass in dieser Stadt alle über 65-Jährigen in Wellness-Centers zusammengefasst wurden, dann mit psychedelischer Musik umflort, eingeschläfert worden sind und anschließend zu Fast-Food-Riegeln verarbeitet. Das war die konsequente filmische Entwicklung dessen, was im Grunde genommen gedacht wird. Dass nämlich diese alten Leute auch nach ihrem letzten Atemzug noch in dieses Spiel von Angebot und Nachfrage hineingebracht werden müssten, um noch ihre Leistung in der Entwicklung des Bruttosozialprodukts zu erbringen. In meiner Partei hat es Leute gegeben, die haben gesagt, wir müssen machen wie die Engländer. In England kriegen Leute, die älter sind als 80 Jahre, keine Bypass-Operation, kein künstliches Hüftgelenk. Die werden vom Dialyseapparat abgeschaltet. Es sei denn, sie haben genügend privates Geld, oder Bimbis, wie man in der Pfalz sagt, um das aus der eigenen Tasche bezahlen zu können. Aber diese Konturen erkennen wir ja inzwischen auch schon bei uns. Gerade wenn man die Vorschläge sich ansieht für die Pflegeversicherung, die Privatisierung, ich war dieser Lebensrisiken, steht ernsthaft zur Debatte. Es hat vor ein paar Jahren ein paar Professoren gegeben, die haben den Vorschlag gemacht, Leute, die älter sind als 75, die sollten keine lebenserhaltenden Medikamente mehr bekommen. Die Bioethikkommission des Europarates hat in der Vorbereitung der europäischen Verfassung 2 Jahre lang getagt. Und in dieser Kommission ist ernsthaft darüber debattiert worden, ob man in dieser europäischen Verfassung die Menschen nicht einteilen sollte in Personen, denen alle Rechte zukommen sollten, und in Human Beings, also in menschliche Lebewesen. Die sollten mindere Rechte haben, zum Beispiel ohne viel Federlesens für medizinische Versuche zur Verfügung gestellt werden können, also die Demenzkranken oder die Leute von der Lebenshilfe, was immer man sich darunter vorstellen mag, auch je nachdem, nicht wahr, wie da politisch möglicherweise entschieden wird. Das ist natürlich nicht beschlossen worden, aber man hat 2 Jahre darüber debattiert. Womit hängt dies zusammen? Eine solche Entwicklung ist nur möglich, dass die Solidarität in dieser Form gefährdet ist. Von den Grundwerten, die wir haben, es gibt 3 Grundwerte. Die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit, das sind die Ziele der Französischen Revolution. Und ist der Ausfluss der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Die CDU hat mal einen rasanten Wahlkampf geführt, als ich Generalsekretär war, einen sehr erfolgreichen, mit dem Slogan Freiheit statt Sozialismus. Das war natürlich eine risikoreiche Angelegenheit, war auch intellektuell eine Gratwanderung, das will ich durchaus konzidieren. Aber damals war eben eine andere Situation, es war der Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg und wir haben natürlich unter Sozialismus nicht den demokratischen Sozialismus verstanden, das lag uns fern, sondern den anderen. Ich war auf der anderen Seite. Heute ist diese Diskussion um die Grundwerte wieder entbrannt. Und es gibt auch heute wieder Leute, die sagen, die Freiheit ist am meisten gefährdet. Wir hatten diese Diskussion welche Prioritäten die Grundwerte haben sollen, schon bei der Diskussion des ersten Grundsatzprogramms der CDU im Jahr 1978, als ich Generalsekretär war. Gerhard Scholtenberg zum Beispiel hat behauptet, die Freiheit sei der oberste Grundwert. Egon Bahr hat noch was ganz anderes behauptet, der gesagt, der Friede sei der oberste Grundwert. Nun ist der Friede überhaupt kein Grundwert, vor allem kein oberster Grundwert. Sonst hätten ja die Nazis ihre Schreckensherrschaft ohne Widerstand finden zu dürfen auf der ganzen Welt ausbreiten können. Der Friede ist ein politischer Zustand, der dann eintritt, wenn die wirklichen Grundwerte, Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit, realisiert sind. Und eine Gesellschaft ist umso friedlicher, je freiheitlicher sie ist, je mehr Gleichheit vor dem Gesetz, Chancengleichheit und je mehr Solidarität vorhanden ist. Und es ist umso unfriedlicher, je unfreier die Menschen sind, je unsolidarischer eine Gesellschaft ist. Das wissen wir auch aus der Menschheitsgeschichte und erleben dies zurzeit. Die Folgen entsolidarisierter Gesellschaft. Heute ist nicht mehr die Freiheit gefährdet in erster Linie. Die Grundwerte haben einen gleichen Rang, aber es kann durchaus sein, dass mal temporär der eine Grundwert mehr gefährdet ist als der andere. Heute ist nicht die Freiheit besonders gefährdet. Gefährdet ist die Solidarität. Die Solidarität zwischen Reichen und Armen, zwischen Deutschen und Ausländern, zwischen Wessis und Ossis, zwischen Jungen und Alten, Alten und Jungen, zwischen Männern und Frauen auf der ganzen Welt. Die Solidarität ist gefährdet. In einem immer größer werdenden Ausmaße. Und deswegen muss man sich mit der Frage beschäftigen, wie kommt dies eigentlich? Und wenn man die Sache genau betrachtet, dann hängt es zu einem erheblichen Teil zusammen mit unserem Wirtschaftssystem. Ein Wirtschaftssystem, in dem zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung als Schlagzeile zur Kennzeichnung dieses Systems formulieren kann: Hiobsbotschaften am Arbeitsmarkt sind Siegesmeldungen an der Börse, umschreibt eben ein Wirtschaftssystem, in dem der Mensch nur noch instrumental gesehen wird. Wir haben ökonomische Entscheidungen, Mannesmann Vodafone, Rhône Poulenc, Höchst ist filettiert, auseinandergeschlagen, eine der größten deutschen Weltfirmen, Tausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen, nochmal Merging, großes Schlagwort zusammengefügt, mit Sanofi, Riesengebilde entstanden, Daimler, Chrysler, Mitsubishi. Bei all diesen Vorgängen ging es nicht darum, irgendwelche Firmen zu sanieren, denn die haben schwarze Zahlen geschrieben, bis hin zu den kleinen Firmen wie Cadus im Südschwarzwald, die übernommen worden sind von großen amerikanischen Firmen. Diese ganzen Zusammenschlüsse und Übernahmen sind in aller Regel begleitet vom Abbau von Arbeitsplätzen, von der Vernichtung wirtschaftlicher Existenzen. Aber nicht, ich sage noch einmal, um eine Firma zu sanieren, sondern warum? Weil angeblich oder wirklich der Kapitalmarkt es verlangt. Die Erhöhung der Kapitalrendite ist der entscheidende Gesichtspunkt. Was bedeutet dies? Wir haben ein Wirtschaftssystem, das sich selber so definiert, dass der Börsenwert eines Unternehmens umso höher ansteigt, je mehr Leute wegrationalisiert werden. Aber ein solches System ist unsittlich, um dies klar zu sagen. Es ist auch ökonomisch falsch und es ist vor allem nicht konsensfähig. Ich habe als Generalsekretär der CDU im Jahr 1979 eine Umfrage gestartet mit Allensbach. Die Allensbacher formulieren ja immer Sätze und dann fragen sie die Leute, stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Und der Satz lautete, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch mir gut. Stimmt der Satz? Und damals haben über 80% der Leute gesagt, okay, natürlich, es ist klar, es ist richtig. Heute sagen das noch 17%. Und 83% haben kein Vertrauen mehr in das jetzige Wirtschaftssystem. Warum haben sie kein Vertrauen mehr? Weil sie eben erleben müssen, dass sozusagen integraler Bestandteil dieses Wirtschaftssystems die Ökonomisierung der gesamten Gesellschaft ist, was gleichbedeutend ist mit einer Entsolidarisierung. Sie kennen ja vielleicht die Geschichte von dem reichen katholischen Aktionär aus der Pfalz, der Zeit seines Lebens seiner Pfarrei große Spenden gemacht hat. Der Pfarrer hat eines Tages zu ihm gesagt, also hören Sie mal, wenn Sie sterben, dann kommen Sie direkt ins Paradies. Und der Bischof von Speyer kam auch bei der Firmung und hat es oberhirtlich bestätigt, weil er von dem Geldsegen auch was abgekriegt hatte. Na gut, ist der Mann ist eines Tages gestorben, der Aktionär, wie das halt kommt, die Zeitläufe bringen das mit sich, das muss man sich klar machen, von 100 Leuten sterben 100, auch in Hamburg, und der Tod ist vor allem total demokratisch, der packt den Busfahrer genauso, nicht wahr, wie den amerikanischen Präsidenten, also der Aktionär ist halt auch gestorben, nicht, und dann kam der in den Himmelsstand vor dem Himmelsportal, und dann hat er gedacht, jetzt öffnen sich die Tore, es regnet Manna, die Engel singen Halleluja und die Posaunen erschallen. Und in der Tat öffnen sich die Tore und der guckt da rein. Und was sieht er? Rabenschwarze Nacht, es stinkt nach Pech und Schwefel. Und in der Mitte steht der Teufel. Er sagt der Aktionär, man hat mir doch das Paradies versprochen. Da sagt der Teufel nur hereinspaziert, wir haben fusioniert. Das ist genau das Ende, nicht wahr, wo wir landen, nicht wahr, wenn wir Himmel und Hölle nicht mehr voneinander unterscheiden und zulassen, dass der Mensch zum Kostenfaktor degradiert wird. Denn von diesen ganzen Merging-Aktionen und Fusionen, von diesem Megalomanismus, nicht wahr, den wir in der Ökonomie erleben, haben eben in der Regel die Menschen den Nachteil, im Übrigen auch die Aktionäre. Nicht nur die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer. Aber Sie können sich vorstellen, ich sage das nur mal nebenbei, unsere politische Stabilität hängt eben ab von dieser Trias, von diesen drei Säulen, der Demokratie, dem Sozialstaat und der Marktwirtschaft. Wenn eine Säule wegbricht, dann beginnt das ganze politische System problematisch zu werden in den Augen der Menschen. Und was wir heute an Politikverdrossenheit erleben, um dieses abgedroschene Wort hier nochmal zu verwenden, da ist nicht nur was dran, sondern es ist tatsächlich so. Ich kann ja sagen, hier eine Parteienverdrossenheit, aber auf jeden Fall eine Distanz gegenüber der Politik und ihren Repräsentanten, hängt natürlich mit dem Ergebnis dieser Umfrage zusammen, dem Misstrauen gegenüber dem Wirtschaftssystem, wobei die Menschen zu Recht sagen, dass dies so ist, ist auf die Politik zurückzuführen, die offenbar unfähig ist, ein Wirtschaftssystem politisch zu ermöglichen, in der die Solidarität eben nicht zu Grabe getragen wird. Diese Aufgabe hat die Politik im Rahmen der Globalisierung auf der nationalen Ebene nicht mehr erfüllt. Ich würde aber sagen, nicht mehr erfüllen können. Weil es ist klar, wenn die Ökonomie global aufgestellt ist und die Politik ist national organisiert, wer da am längeren Hebel sitzt. Da gibt es Leute, die sagen, also muss man die Globalisierung rückgängig machen. Aber das ist Unsinn, das kann man nicht. Sie hat ja auch große Vorteile. Wir müssen etwas anderes machen. Wir müssen die Politik internationalisieren. Die Politik muss wieder auf Augenhöhe kommen mit der Ökonomie. Und deswegen macht es keinen Sinn, nationale Wirtschaftspolitik und nationale Sozialpolitik zu betreiben. Weil wir das immer noch machen, kommen wir nicht voran. Die eigentliche große Aufgabe der politischen Parteien, meiner Partei, aber auch der SPD, wird eigentlich darin bestehen, von meiner Partei als der Mutter der sozialen Marktwirtschaft ein solches Konzept zu entwickeln. In dem neuen Grundsatzprogramm sind da ein paar Andeutungen enthalten. das Konzept einer internationalen sozialökologischen Marktwirtschaft ein paar Regeln eingehalten werden müssen, damit die Unordnung, die wir auf der Welt haben, wieder zu einer Ordnung wird. Denn die soziale Marktwirtschaft kannte den geordneten Wettbewerb. Aristoteles hat einmal gesagt, Politik sei nichts anderes als das Bemühen, das geordnete Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Die Frage ist eben nur, welche Ordnung? Welche Ordnung ist richtig? Diese Frage müssen wir politisch beantworten. Eine schwierige Frage, und die Philosophen aller Zeit haben sich damit beschäftigt und höchst unterschiedliche Antworten gegeben, aber damit können wir uns nicht zufrieden geben. Ludwig Erhard war der Erfinder der Kartellgesetzgebung, des Bundeskartellamtes, der Fusionskontrolle. Dies alles findet nur noch begrenzt statt. Wir wussten, wenn es keinen geordneten Wettbewerb gibt, dann haben wir im Ergebnis nur noch Oligopole und Monopole. Kleine, mittlere Betriebe haben immer weniger Chancen, dort gibt es aber die Arbeitsplätze. Und genau das ist eingetreten. Das ist die Entwicklung. Also müssen wir das System von Grund auf erneuern. Nicht den Markt abschaffen. Das wäre absoluter Blödsinn. Aber wir müssen den Markt reformieren. Wir brauchen wieder Ordnung im Markt, eine Ordnung, die auf der Weltebene nicht vorhanden ist. Ganz im Gegenteil, es ist Chaos, es ist Anarchie, Catch as Catch Can, Recht des Stärkeren, mit unglaublichen, fürchterlichen Konsequenzen, dass wir 300 Menschen haben, laut Weltbank, keine Erfindung von irgendwelchen NGOs oder so, laut Weltbank 300 Leute, die ein Vermögen haben von $1 Billion zusammen, 1 Billion. Das ist aber genauso viel wie die Hälfte der Menschheit, nämlich 3 Milliarden, an jährlichem Einkommen haben. Kein Mensch kann doch im Ernsthaft glauben, dass eine derart entsolidarisierte Gesellschaft eine Zukunft haben kann. Nur Narren und Lügner können uns weismachen wollen, man könne auf die Dauer Millionen bei uns in Deutschland oder Hunderte von Millionen auf der Welt ausgrenzen, ohne dafür nicht irgendwann einen politischen Preis bezahlen zu müssen. Es gibt in der Politik keine überflüssigen Menschen. Die gibt es mal in einem Unternehmen, wenn das Unternehmen schlecht arbeitet. Aber in der Politik haben alle eine Stimme, in der Demokratie. Und sie werden sie nutzen. Und wenn sie keine Stimme haben, weil sie in Diktaturen leben oder in autoritären, theologischen Regimen, dann werden sie oder ihre geistlichen Führer sich Waffen besorgen. Und wenn es fliegende Kerosinbomben sind, die dann in den Symbolen dieses Wirtschaftssystems in den Twin Towers in New York einschlagen oder Handgranaten von Handys gesteuert in den Vorortzügen europäischer Großstädte explodieren. Wir müssen diese Zusammenhänge sehen, welche Folgen eine entsolidarisierte Gesellschaft hat und was die Gründe sind für diese Entsolidarisierung. Die Gründe sind in der Ökonomie zu sehen. Aber dass die Ökonomie sich so entwickeln konnte, hängt damit zusammen, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr die ethischen Fundamente verloren hat. Ich habe von der Ordnung gesprochen. Welche Ordnung ist die richtige? Den letzten Versuch, philosophisch gesehen, hat Immanuel Kant unternommen, mit dem kategorischen Imperativ. Handle stets so, dass die Maxime deines Handelns auch zum allgemeinen Grundsatz werden könnte, zu einem allgemeinen Gesetz, hilft uns leider nicht weiter, weil die Frage, ob die Maxime, die ich für richtig halte, auch von anderen für richtig gehalten wird, also möglicherweise die Ali Schwarzer anders beurteilen als der iranische Staatspräsident Ahmadinejad, glaube so heißt er, und hat der verstorbene Papst anders beurteilt im Irakkrieg als der amerikanische Präsident und wird mein Freund Horst Seehofer anders beurteilen, möglicherweise als der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Dieser Subjektivismus, der im kategorischen Imperativ enthalten ist, führt uns nicht weiter. Für unsere Frage der Solidarität zwischen den Generationen müssen wir eine andere Frage stellen. eine Frage, die Ihnen zunächst einmal zu einfach, fast zu simpel vorkommen mag. Aber Sie werden sehen, die Antwort auf diese Frage hat weitreichende Konsequenzen. Wir müssen nämlich die Frage stellen, was ist der Mensch? Oder genauer gesagt, wer ist ein Mensch? Und das ist in der Menschheitsgeschichte immer höchst bestritten gewesen. Karl Marx hat in einer seiner frühen Schriften zur Judenfrage einmal erklärt, der Mensch, wie er geht und steht, ist nicht der eigentliche Mensch, sondern er muss das richtige gesellschaftliche Bewusstsein haben und der richtigen Klasse angehören. Die Nazis meinten, er muss der richtigen Rasse angehören. Die Nationalisten sagen, einschließlich der deutschen nationalen Dumpfbeutel, die bei uns leider wieder frech werden, der Mensch muss dem richtigen Volk angehören. Dem deutschen Volk natürlich. Sonst kann man ihn durch eine Glastür jagen und verbluten lassen oder in einer Jauchegrube versenken. Die Fundamentalisten sagen, er muss die richtige Religion haben. Es wird ausgepeitscht, wie in Saudi-Arabien oder wie bei uns vor 400 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wiedere andere Fundamentalisten erklären, der Mensch muss ja das richtige Geschlecht haben, darf ja keine Frau sein. Sonst ist er a priori von vornherein ein Mensch zweiter Klasse. Es gibt keinen Bevölkerungsteil auf dieser Erde, es ist die Mehrheit der Weltbevölkerung, die Frauen, der mehr entrechtet und diskriminiert wird wie die Frauen. 1 Milliarde Analphabeten sind 800 Millionen Frauen. 80%, aber nicht deswegen, weil die Frauen dümmer sind als die Männer, sondern weil sie in den von Männern errichteten Herrschaftssystemen systematisch von den Bildungseinrichtungen ferngehalten werden, dafür versklavt werden. Bestimmte Arbeiten, die Männer nicht verrichten wollen. Bei uns ist es auch noch nicht so lange her. Wenn Sie mal überlegen, wie viele Frauen vor 100 Jahren, als der Arbeiter-Samariterbund gegründet wurde, an der Universität in Hamburg studiert haben, wenn Sie da auf 20 gekommen oder 50, dann ist es viel. Professorin gab es überhaupt nicht. Heute ist die Mehrheit der Studierenden weiblich, aber nur 10% der Professoren sind Frauen. Auch da ist bei uns noch längst nicht alles in Ordnung. Aber ich sage, das Menschenbild ist entscheidend gewesen. Wenn die Leute das Pech hatten, dass sie zur falschen Klasse, Rasse, Nation, Religion, zum falschen Geschlecht gehörten, dann wurden sie liquidiert, vergast, gesteinigt, zu Tode gefoltert oder sonst wie umgebracht. Also ist die Frage nach dem richtigen Menschenbild, wer ist ein Mensch? Eine entscheidende Frage, denn von diesen falschen Menschenbildern bleiben die Folge, die schlimmsten Verbrechen, die Menschen begangen haben und die übelsten politischen Fehlentscheidungen. Das richtige Menschenbild, das ist die erste wichtige Erkenntnis, ist die Unantastbarkeit der menschlichen Würde. Und zwar unabhängig davon, ob jemand Mann oder Frau ist, das haben wir gerade ein bisschen gestreift, aber eben auch unabhängig davon, ob jemand jung oder alt ist. Zunächst einmal, wir, die Älteren, dürfen nicht so leben, dass unsere Kinder ihr Glück gar nicht mehr finden können, weil wir die Umwelt zerstören. Im letzten Jahr ist eine Fläche der Brandrodung zum Opfer gefallen, die war größer als Dänemark, Benelux, Schweiz und Österreich zusammengenommen. Und jeden Tag gehen bis zu 20 Pflanzen- und Tierarten zugrunde. Und jede Sekunde blasen die Menschen 1000 Tonnen Treibgase in die Luft. Mit allen schlimmen Folgen für die Zukunft. Zum ersten Mal in der Milliardenjahre währenden Geschichte des Lebens kann eine Spezies, nämlich die menschliche, die gesamte Biosphäre vernichten. Wie Parasiten können wir den Wirt, auf dem wir leben, zerstören, aber wir können unsere Kinder nicht auf einen anderen Wirt schicken, wenn der jetzige stirbt. Das ist die Frage der Solidarität zwischen Alten und Jungen. Aber umgekehrt gilt es eben genau so. Ich habe vorhin geschildert, was in England passiert. Und wie bei uns diskutiert wird über Gestaltung der Absicherung der Lebensrisiken. Heute ist die Kategorisierung des Menschen, die negative, nicht mehr geknüpft an die Hautfarbe allein, an die Herkunft, die Rasse, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse, was wir heute auch noch haben in Indien, sondern wir haben eine neue Kategorie. Die aber genauso schlimm ist wie die anderen Kategorien. Arm, alt, arbeitslos. Der Mensch als Kostenfaktor, das ist die neue Kategorie. Und diese Philosophie, den Menschen zu degradieren zum Kostenfaktor, zerstört die Solidarität in einer Gemeinschaft. Auch mit allen schlimmen Folgen. Dabei müsste eigentlich klar sein, was daraus entsteht, wenn die Solidarität zerstört wird. Vor allem zwischen Alten und Jungen und Jungen und Alten, weil es sich hier um die Zukunftsprojektion handelt. Der Mensch hat eben nicht nur, und das gehört zur ethischen Grundlage, eine unantastbare Würde, sondern der Mensch ist auch ein Sozialwesen. Also, ich will mal sagen, selbst der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Thumann, oder sein Vorgänger, der Rogowski, ein besonders klarer Vertreter einer bestimmten Wirtschaftsphilosophie, die beiden haben sich nach ihrer Geburt nicht selber gefüttert, auch nicht selber sauber gemacht, sondern sie waren, um zu überleben, auf die Mitwirkung anderer Leute angewiesen. Das ist aber das ganze Leben so geblieben, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Der Mensch ist ein Sozialwesen. Aber wenn Sie einmal die öffentliche Diskussion beobachten, Diskussion über diesen Grundwert der Solidarität, ich habe vorhin einige Beispiele gebracht, dann werden Sie feststellen, dass die Solidarität in der öffentlichen Diskussion vor allem eben von der ökonomischen Philosophie, von den ökonomischen Wissenschaften auch teilweise in Frage gestellt wird. In Leitartikeln, in den Wirtschaftsteilen. Solidarität, was kann man denn mit einem solchen Begriff heute noch anfangen? Oder gar Nächstenliebe, das ist ja nur ein anderer Ausdruck, nicht wahr, für Solidarität. Mit dem, was der Arbeiter-Samariter-Bund macht, was kann man denn eigentlich, vor allem wenn es nachher noch weltweit ausgedehnt werden soll, nicht wahr, wie kann man auf solche Wahnsinnsidee kommen, was heißt denn der Nächste in einer modernen, globalen Welt? Das kann ja nur Unsinn sein. Es ist aber so, dass vor 2000 Jahren der Erfinder der Nächstenliebe mit ähnlichen Fragen konfrontiert worden ist. Bei den alten Juden gab es auch die Nächstenliebe im Buch Moses. Und da war der Nächste genau definiert, das war nämlich der Volksgenosse. Und diejenigen, die Gastrecht hatten, aber dann war die Definition zu Ende. Und da kamen die Pharisäer, also die Theologen, nicht wahr, die Schriftgelehrten, zusammen und haben miteinander beraten, haben gesagt, ja, der redet von der Nächstenliebe, meint der denn dasselbe wie wir? Oder meint er möglicherweise was anderes? Dann haben sie ja bekanntlich einen zu ihm geschickt. Und er hat dann Jesus die FAZ-Frage gestellt. Sag mal, Rabbi, wer ist der Nächste? Und dann hat Jesus, wie Sie alle wissen natürlich, nicht direkt geantwortet, sondern hat eine Geschichte erzählt. Eine weltberühmte Geschichte, die aber zum Fundament der Zivilisation geworden ist. Die Geschichte aus dem Wadi el-Kelt, von der Adumin-Steige, der Blutsteige, die herabzieht von Jerusalem nach Jericho. Eine Schlucht, die Sie heute noch besichtigen können, berüchtigt wegen Mord und Totschlag und Raub, allmählichen Überfälle. Und Jesus erzählt die Geschichte von dem Juden, der dort überfallen, blutig geschlagen, ausgeraubt wird. Da liegt er. Kommt der Priester, der jüdische Priester, und läuft an seinem Landsmann vorbei. Dann kommt der Levit, würde heute sagen der Organist, läuft auch vorbei. Und jetzt kommt, das ist der Clou der Geschichte, deswegen ist sie erzählt worden. Jetzt kommt der Renegat, der Apostat, der Verräter, der Abweichler, der Mann aus Samaria. Denn die ließen nur die 5 Bücher Moses gelten und die übrigen Propheten waren für die Makulatur. Und waren infolgedessen in den Augen der rechtgläubigen Juden viel schlimmer als die Heiden. Ein Schicksal übrigens, ich war das auch heutige Abweichler immer wieder erleiden müssen, auch in der SPD und in der CDU, nicht? Das haben wir alles auch miteinander erlebt, wobei ja immer wieder die interessante Frage zu beantworten wäre, wer weicht eigentlich ab, wer ist der eigentliche Abweichler, nicht? Das ist die... Aber Jesus sagt der, also den ihr wirklich verachtet und der für euch überhaupt nicht diskutabel ist. Ausgerechnet der versorgt den Verletzten medizinisch, bringt ihn ins nächste Hotel und gibt dem Wirt sogar noch Geld, damit er für ihn sorgt. Jetzt erst stellt Jesus die Gegenfrage. Eine super intelligente Frage, die mit unserem Problem Entscheidendes zu tun hat. Wir denken ja immer, der Verletzte sei der Nächste. Aber Jesus stellt eine ganz andere Frage. Er fragt nämlich den Pharisäer, wer von den dreien war der Nächste für den Verletzten? Und dann musste der Pharisäer, Logo, sagen, derjenige, der ihm geholfen hat, der Mann aus Samaria. Was heißt das? Nächstenliebe, Solidarität ist keine Gefühlsduselei, kein Gutmenschentum, wie das immer wieder absichtlich deklariert wird. Ist auch keine platonische Liebe. Ich muss nicht alle Menschen lieben, von Kamtschatka bis zum Südpol. Möglichst viele, damit es möglichst unverbindlich wird. Ich muss auch den Silvio Berlusconi nicht lieben und den George W. Bush auch nicht. Und mir wird schon schlecht bei dem Gedanken, ich müsste alle Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag ohne Ausnahme lieben, natürlich mit Ausnahme von Herrn An. Das muss ich alles nicht, sondern was ist die Aussage dieser Geschichte, die Botschaft aus dem Wadi El-Kelt? Es ist die Botschaft der Solidarität und zwar mit dem Inhalt. Wir sind die Nächsten, ich, Sie. Wir alle miteinander sind die Nächsten für diejenigen, die in Not sind. Solidarität ist die schlichte Pflicht, eine Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind. Das kann auch der Feind sein. Plötzlich bekommt diese Geschichte eine unglaublich aktuelle, moderne, globale Dimension. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wird heute von verantwortlicher Seite den Menschen gesagt? Heute wird den Menschen gesagt, vor allem den Jungen, der jungen Generation, diese Solidarität, diese Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind, wenn sie alt geworden sind, krank, pflegebedürftig, die funktioniert nicht mehr. Meistens so ein Hinweis auf den demografischen Wandel, was aber eine falsche Begründung ist. Und statt dieser Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind, wobei ich noch hinzufügen muss, natürlich muss politisch darüber debattiert werden, was Not ist. Wenn einer nicht in Not ist, muss ich ihm nicht helfen. Das ist auch die Konsequenz aus dieser Geschichte. Wir müssen miteinander überlegen, was ist Not? Das ist eine politische Frage. Die Not ist in Bangladesch eine andere als in Hamburg. Aber sie ist schon in Neukölln eine andere, nicht wahr, als in Spandau zum Beispiel. Das ist die politische Frage. Und die Not steht auch für viele, für Millionen von Menschen bei uns in Deutschland, unmittelbar vor der Haustür. Davon kann der Arbeiter-Samariter-Bund ein Lied singen, weil er nämlich zu den Menschen hinkommt. Aber es muss sich um Not handeln. Die Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind. Fundament jeder Zivilisation. Was wird heute den Leuten gesagt? Vor allem den jungen Leuten. Heute wird den Leuten gesagt, es stimmt alles nicht, es funktioniert auch nicht, die Solidarität ist passé, die ist obsolet. Heute gilt der andere Grundsatz. Jeder sorgt für sich selber. Am besten dadurch, dass er einen Kapitalstock bildet. Aber diejenigen, die das vertreten, die geben keine Antwort auf die Frage, was machen eigentlich diejenigen, die einen Kapitalstock gar nicht bilden können. Also die Lidl-Verkäuferin, nicht wahr, oder der Busfahrer. Oder auch der Akademiker, nicht wahr, der einen befristeten Arbeitsvertrag an der Universität hat und dann plötzlich, weil die Hochschulmittel knapp werden, seinen Job verliert. Der Hartz-IV-Mensch, der ALG-II-Empfänger, nicht wahr, mit allen menschenunwürdigen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Jeder sorgt für sich selber. Am besten noch einen Kapitalstock. Es wird auch gar keine Antwort gegeben auf die Frage, was passiert eigentlich mit denjenigen, bei denen der Kapitalstock pleite geht. Millionen von Amerikanern haben ihren Versicherungsschutz verloren, weil ihre Pensionskasse mit falschen Aktien spekuliert hatte, mit fremden Devisen, mit mexikanischen Pesetas, Enron-Aktien. Firma ist pleite gegangen durch betrügerische Manipulation des eigenen Vorstandes. Millionen von Amerikanern stehen am Ende ihres Arbeitslebens buchstäblich vor dem Nichts. Man hat sie auf den Kapitalmarkt verfrachtet, zur Absicherung ihres Alters. Ist das der Weg, den wir jetzt auch in Deutschland einschlagen wollen? Eine entsolidarisierte Gesellschaft mit kapitalgedeckter Risikosicherung, wobei das auch ökonomisch gar nicht geht. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und wir wissen, wie es nicht funktioniert. Es ist die amerikanische Variante, die amerikanische Lösung. 50 Millionen Amerikaner haben überhaupt keine Krankenversicherung. In einer seiner letzten Reden hat Bill Clinton gesagt, der jetzige Präsident hätte es ja nicht mehr sagen können, weil bei dem die Arbeitslosigkeit angestiegen ist. Er sagt, auch in diesem Jahr haben wir 700.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Da hat sich gleich am anderen Tag einer aus Detroit gemeldet und gesagt, davon habe ich 3. Das kann ja wohl nicht der Sinn der Sache sein, nicht wahr, dass die Leute 16, 18 Stunden am Tag arbeiten müssen, um sich und ihre Familien über die Runden zu bringen mit 2 oder 3 Jobs. Die Ehen krachen auseinander, die Familien sind zerrüttet, die Kinder verwahrlost. Was ist bei uns? Inzwischen findet man jede Woche einmal irgendwo in Deutschland ein Kind in einem Gefrierfach oder in einem Eisschrank. Warum? Aus sozialen Gründen, weil die Familie kaputt ist. Die Kinder sind verwahrlost. Folge einer Entsolidarisierung. Amerikanische Erziehungsministerium hat geschätzt, dass 25% der Amerikaner Analphabeten sind. Es sind die Kinder vor allem dieser Working Poor Leute. Auf 100.000 Einwohner kommen in Amerika 12 Kapitalverbrechen. Bei uns sind es noch 2. Der kalifornische Gouverneur Schwarzenegger muss für Gefängnisse mehr Geld ausgeben als für alle anderen Investitionen zusammengenommen. 5,6 Millionen Amerikaner sitzen rechtskräftig verurteilt im Gefängnis. Der amerikanische Soziologe Friedman hat mal extrapoliert, da hochgerechnet, bis zum Jahre 2040, wenn es in Amerika so weitergeht, dann sitzen in 33 Jahren die Hälfte der Amerikaner im Gefängnis und wird von der anderen Hälfte bewacht. Selbst der radikalste Verfechter des jetzigen Wirtschaftssystems, auch die Marktradikalen, müssen eigentlich kapieren, dass die finanziellen Folgen einer entsolidarisierten Gesellschaft viel größer sind, viel schlimmer sind, als wenn ich eine solidarische Gesellschaft ermögliche. Das ist die Erkenntnis, die wir aus der Empirie, aus der menschlichen Erfahrung ziehen müssen. Natürlich brauchen wir praktische Lösungen für diesen Konflikt, vor allem auch was die Demografie betrifft. Das ist keine Frage, aber ich kann eine richtige Lösung nur dann finden, wenn bei mir das Fundament sicher ist, wenn ich kein ethisches Fundament habe, wenn ich nicht weiß, was Menschenwürde bedeutet, wenn ich den Mensch zum Kostenfaktor degradiere, wenn der Patient hilfesuchend sich an den Arzt wendet, weil er krank ist, der geheilt werden will, zum Kunden ernannt wird
Und der Arzt wird zu einem fallpauschalen Ingenieur. Und das Krankenhaus soll zu einem an der Gewinnmaximierung orientierten Unternehmen werden. Dann beschreiten wir genau den Weg, den ich von Amerika geschildert habe. Wir sind mitten dabei, im Gesundheitswesen diesen Weg zu gehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dies alles geschieht deswegen, weil wir glauben, wir müssten dies wegen des Kostendrucks tun. Und da muss ich sagen, es fehlt in Deutschland nicht nur das ethische Fundament, sondern offenbar auch die Fähigkeit, richtig zu denken. Denken sei die schwerste Arbeit, die es gibt, hat Henry Ford mal gesagt. Das sei auch der eigentliche Grund, warum sich so wenig Leute damit beschäftigen. Wir müssen leider feststellen, dass wir in der Politik etwas zu verzeichnen haben, was Carlo Schmidt schon mal gesagt hat. Er ist gefragt worden, ist ein Politiker, braucht er Intelligenz? Muss er denken können? Da hat Carlo Schmidt gesagt, Intelligenz kann wenigstens nicht schaden. Ja, das ist wahr. Und deswegen müssen wir dieses ethische Fundament verbinden einfach mit richtigem Nachdenken. Und unser Problem in Deutschland, was den Generationenvertrag anbelangt, ist ja im Wesentlichen auch ein instrumentelles Problem. Nämlich, es geht nicht um das Volumen des Sozialstaats. Da liegen wir längst nicht an der Spitze der Industrieländer. Nicht um das Volumen, sondern die Art und Weise der Finanzierung. Darum dreht sich alles. Und leider Gottes auch die Arbeit, der Gesundheits- oder Sozialpolitiker in den politischen Parteien, auch im Deutschen Bundestag, auch in der Bundesregierung. Ich mag die Ulla Schmidt wirklich, alte Kollegin, und ich war auch Gesundheitsminister im Bund. Nicht sozusagen meine Urenkelin. Nicht, aber wenn sie, das hat sie einmal getan, gesagt, also ihr größter Erfolg in diesem Jahr habe darin bestanden, dass der Beitragssatz von 14% auf 13,8% abgesenkt sei. Da hat sie möglicherweise was Richtiges gesagt, aber es wäre höchstens der Erfolg des Wirtschaftsministers gewesen. Der Gesundheitsminister und diejenigen, die für die Gesundheit, das Soziale verantwortlich sind, die müssen zunächst einmal definieren, was sie wollen. Was soll mit der Gesundheitspolitik erreicht werden? Oder mit der Sozialpolitik. Das muss man definieren. Und wenn ich das definiert habe, eben auf der Basis dieser ethischen Grundsätze, wie ich sie genannt habe, dann muss ich mich über die Finanzierung unterhalten. Und die Finanzierung hat auch wieder ethische Elemente. Unser Problem besteht doch darin, dass wir im Grunde genommen heute schon eine Zweiklassengesellschaft haben. Wir haben einen Teil in unserer Bevölkerung, das sind die Reicheren und infolgedessen auch in der Regel die Gesünderen, die machen eine Veranstaltung für sich. Die sind privat versichert, oberhalb eines bestimmten Einkommens. Die machen die Absicherung unter sich aus. Und dann haben wir den anderen Teil, das ist der größere Teil, die sind auch unter sich. Das sind die gesetzlich Versicherten. Und es ist doch ganz klar, dass bei dieser Zweiteilung, wo vor allem die Finanzkräftigeren gar nicht mit im Boot sind, bei denen, denen es nicht so gut geht, dass das nicht funktionieren kann. Erster Gesichtspunkt. Zweitens kann man die sozialen Sicherungssysteme eben nicht nur über den Lohn finanzieren. Das ist umstritten. Es gibt Gewerkschaften, die sagen, das kann man doch. Aber es ist nicht gut. Wenn wir alles am Lohn festmachen, steigt die Zahl der Arbeitslosen, sinkt die Zahl der Beitragszahler. Und wenn die Leistungen gleich bleiben sollen, muss man die Beiträge wieder erhöhen, dann steigen die Lohnnebenkosten. Jedenfalls hat man eine unglaublich schwierige psychologische Debatte zu meistern, bei der sich dann diejenigen, die an dem Beitragsgestaltung da festhalten, natürlich sich regelmäßig in der Defensive befinden. Ich will es kurz machen. Es gibt Modelle, es gibt Vorschläge, die besser sind und die vor allem die ethischen Grundsätze nicht verletzen. Man kann es machen wie in Schweden, indem man die sozialen Sicherungssysteme, auch die Rentenversicherung über die Steuer finanziert, die Einkommensteuer. Oder man macht es wie in der Schweiz in der Rentenversicherung mit der Bürgerversicherung. Aber dann bitte nicht Bürgerversicherung, wie das die SPD da vor der Bundestagswahl entwickelt hat mit 1000 Ausnahmen, sondern dann muss man es machen wie in der Schweiz. Alle zahlen von allem für alle. Ein guter Bekannter von mir, der Stumpenfabrikant Villiger, Millionär, lange Zeit Bundesratspräsident, Finanzminister in der Schweiz, ist Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung in der Schweiz. Er kriegt eine Rente, der zahlt Beiträge von seinen Kapitalerträgen, er kriegt eine Rente von 2.800 Franken. Gemessen an seinem Beitrag nach dem deutschen Äquivalenzprinzip müsste der eine viel höhere Rente kriegen. Er kriegt aber nur eine von 2.800, das ist die Obergrenze. Die Verkäuferin kriegt eine von 1.200 Franken. Die dürfte eine so hohe Rente jetzt wieder äquivalent zu ihrem Beitrag gar nicht bekommen, aber kriegt trotzdem 1.200 Franken. Die Schweizer haben nicht nur eine andere Finanzierungsgrundlage für die Alterssicherung, sondern realisieren einen weiteren Grundsatz, der eben zu diesem ethischen Fundament gehört, dass nämlich die Stärkeren zur Solidarität mehr beitragen müssen als die Schwächeren. Wenn ich dieses Prinzip nicht realisiere, dann fehlen mir die Mittel, um für alle eine menschenwürdige Lösung dieses Problems zu finden. Ich will Folgendes sagen. Das Demografieproblem ist damit noch nicht gelöst, aber erheblich entschärft. Und vor allem müssen wir erkennen, darüber können wir ja in der Diskussion das noch weiter vertiefen, im Grunde genommen ist die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme ein ökonomisches Problem. Denn selbst wenn wir alles auf die Kapitaldeckung umstellten, es würde uns im Krisenfall nichts helfen. Denn jede soziale Leistung, das ist eine alte ökonomisch-wissenschaftliche Erkenntnis, muss aus dem jeweiligen Sozialprodukt finanziert werden. Also auch die Kapitalerträge, die möglicherweise nicht wahr, aus einem Kapitalstock genommen werden sollen, um eine Rente zu finanzieren. Die Umstellung unserer Rentenversicherung auf ein Kapitaldeckungsverfahren würde im Übrigen eine Summe von 7 Billionen Euro erfordern. Das ganze Geldvermögen in Deutschland kommt knapp an die 5 Billionen Grenze heran. Also von daher schon ein absoluter Unsinn. Privatversicherung kann man realisieren, so wie in der Schweiz auch, die ein Obligatorium haben als Zusatzversicherung. Aber die Grundsicherung in der Alterssicherung, immerhin großer Höhe, 2.800 Franken, 1.200 Franken, nicht wahr? Das ist der Korridor, nicht wahr? Wo sich der Beitrag in der Höhe auch noch auswirkt, auf die Rente, ist eben eine Lösung, die die Fehler vermeidet, nicht wahr? Die mit der jetzigen Art bei uns in Deutschland der Finanzierung verbunden ist. Die Finanzierungsfrage ist besser gelöst, deswegen dürfen wir in der Pflegeversicherung nicht vom Umlageverfahren weg. Man kann darüber reden, nicht wahr, ob man nicht eine zusätzliche Komponente einfügt, aber dann kommen wir sofort ins Gehege mit der Kopfpauschale, wenn da jeder 7 Euro im Monat oder 8 Euro bezahlen soll und jedes Jahr soll nochmal 1 Euro drauf, dann sind wir wieder bei dem Problem der Lidl-Verkäuferin, nicht wahr, beim Busfahrer, der halt da nicht in der Lage ist, das auf die Dauer zu finanzieren. Ich glaube nicht, dass man das so machen sollte. Ich stehe da im Widerspruch zu dem, was in meiner Partei immer wieder vorgeschlagen wird mit der Kopfpauschale. Die ist mathematisch in Ordnung, nicht? Aber Politik ist eben was anderes. Bismarck hat mal gesagt, Politik ist nicht, wie viele Professoren meinen, eine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Und der Adenauer hat es viel einfacher gesagt. Er hat gesagt, in der Politik ist 2 mal 2 nicht immer 4, sondern manchmal auch 5. Nicht? Und um die 5 geht es, diese 5 zu finden. Das ist die große Kunst in der Politik, auch in der Gesundheitsreform. Wir können mit dem demografischen Problem fertig werden. Es kommt gerade darauf an, welche Zahlen Sie zugrunde legen. Heute sind bei uns 69% der Erwerbsfähigen im Alter von 15 bis 65 Jahre, 69% erwerbstätig, sind 38 Millionen. In der Schweiz sind 90% der erwerbsfähigen Männer erwerbstätig. Stellen Sie sich vor, wir hätten bei uns in Deutschland 4 Millionen mehr Beitragszahler. Wir würden über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme überhaupt nicht reden. Wir haben ein ökonomisches Problem. Die Renten sind dann sicher, wenn wir auch in 20 oder 30 Jahren genügend Arbeitsplätze haben. Erstens. Und wenn diese Arbeitsplätze qualifiziert sind. Deswegen kommt es auf die Bildung der heutigen Kinder an. Das heißt, wenn sie so qualifiziert sind, die Menschen, die diese Arbeitsplätze besetzen, dass der Produktivitätsfortschritt eben so groß ist, nicht wahr, dass wir das ausgleichen können, was durch das demografische Defizit entsteht. Und das kann man, weil dann gleichzeitig das Volksvermögen entscheidend ansteigt. Außerdem haben wir unser Erwerbspersonenpotenzial überhaupt nicht ausgeschöpft, vor allem nicht bei den Frauen. Und wer weiß es schon, also der Herr Miegel weiß es, aber sonst weiß es fast keiner. Wie sieht es in 30 Jahren aus oder in 20 Jahren aus? Die Menschen, die im Jahre 2030 in den Arbeitsprozess eintreten, sind heute noch gar nicht geboren. Die gibt es noch gar nicht. Infolgedessen ist doch klar, wenn wir eine richtige Familienpolitik machen, und das ist im Moment eine Kernauseinandersetzung, auch mit dieser ganzen Krippendebatte, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, aber wenn wir dies machen, dann können wir möglicherweise auch eine Entwicklung bekommen wie in Frankreich. Warum soll das bei uns nicht möglich sein? Das fortzusetzen, was in den 80er Jahren begonnen worden ist, wirklich eine familien- und kinderfreundliche Gesellschaft zu kreieren. Also, Fazit aus diesen ganzen Überlegungen. Wir brauchen nicht zu verzweifeln, muss ich auch den jungen Leuten sagen. Wir können eine solidarische Gesellschaft bleiben. Wenn wir drei Voraussetzungen erfüllen, die ethischen Voraussetzungen der Achtung der Menschenwürde, und zwar aller Menschen, auch wenn sie alt und arm sind, das ist das heutige Problem. Wenn wir wissen, dass wir als Fundament jeder Zivilisation die Pflicht haben, denen zu helfen, die in Not sind. Und wenn wir gedanklich die richtigen Lösungen entwerfen, die dieser solidarischen Gesellschaft entsprechen, wie zum Beispiel in der Schweiz. Und dafür sorgen, das ist die dritte Voraussetzung, dass die Ökonomie keine weiteren Fehler macht. Es ist nicht so, wie das immer wieder dargestellt wird, dass der Sozialstaat die Ökonomie bedroht. Es ist umgekehrt. Eine falsche politische Ökonomie bedroht den Sozialstaat. Das ist das, was wir in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben. Und da soll keiner sagen, das ist ein Naturgesetz, da kann man überhaupt nichts dran ändern. Ganz im Gegenteil. Ökonomie, der Markt, das ist keine Angelegenheit von Naturgesetzen. Die ökonomischen Wissenschaften sind keine exakten Wissenschaften wie die Mathematik. Sie gehören zu den Geisteswissenschaften. Und der Markt kann so gestaltet werden und so. Es hängt von den Menschen ab. Es hängt von den Konzepten ab, die wir entwickeln. Und wenn wir die Konzepte für die Zukunft entwickeln, so dass die Menschen, vor allem die jungen Menschen, wieder eine Perspektive haben, auch eine berufliche Perspektive, nicht wahr, die nicht aus befristeten Arbeitsverträgen, Zeitarbeitsverträgen, nicht wahr, und 1-Euro-Jobs und 400-Euro-Jobs und was es alles gibt, Quick-Jobs und alles, was da sonst an Instrumentarien vorhanden ist, sondern wenn wieder Sicherheit vorhanden ist. Die Frage, ob jemand eine Familie gründen will, Kinder haben will, hängt davon ab, nicht wahr, ob eine gewisse soziale Sicherung und Sicherheit zu erwarten ist. Wenn die berufliche Perspektive so aussieht bei jungen Leuten, wie ich es gerade geschildert habe, Arbeitsmarkt, der Aufschwung geht ja an den Leuten insoweit vorbei, als gar keine unbefristeten Arbeitsverträge in der Regel abgeschlossen werden, sondern in der Regel nur befristete Arbeitsverträge. Wenn wir das in der Zukunft weiterhaben werden, werden die jungen Leute, wenn einer mit 26 Jahren eine Familie gründen will, das wird er bleiben lassen. Die verlieren nicht die Lust auf Sex, aber die Lust auf Kinder. Weil sie es nicht wagen, in eine so ungewisse Zukunft hinein eine Familie zu gründen. Also, es ist eine Frage der Politik, der politischen Entscheidung. Wir sind nicht irgendwelchen finsteren Mächten ausgeliefert, sondern wir können die Zukunft gestalten. Mit einer ethischen Grundlage und richtigem Denken. Vielen Dank.